palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Gut Ding will Weile haben. Das ist kein Qualitäts- oder Wahlversprechen. Trotzdem schön, dass ihr euer Kreuz bei Serie Amore gemacht habt. Und damit ciao a tutti in die Runde zur verspäteten Länderspielpausen-Methadon für alle Calcio-Liebhaber-Folge. Mit mir, Mario Rieker, und natürlich Marius Soike. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Marius, doch mittendrin. Wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich weiß gar nicht, ob man, also wie man hier grüßt, so in der zwischen Trier und Koblenz an der Mosel. Gude, okay. Sagt man ja wahrscheinlich nicht. Naja.
Also bist du noch nicht unter Einheimische gekommen oder
so? Ich glaube, hier gibt es nur Touristen und ja, arbeitende Bevölkerung. Die muss ich vielleicht mal fragen.
Ja, und wir zwei sind gar nicht alleine, denn hier wird sozusagen Akkordarbeit verrichtet. Wir, beziehungsweise der Gast dachte sich das selber, tolles Selbstmarketing-Idee gehabt da. Wenn wir schon die Trikotfolge aufnehmen, dann können wir doch davor jetzt sozusagen eine kleine Mini-Roma-Spezialfolge machen. Markus, ihr kennt den aus den Trikotfolgen, aber auch aus den Roma-Folgen. Den werdet ihr jetzt zwei Folgen am Stück hören. Und da, das war auch so passend, weil schon viele tatsächlich Einsendungen auch eben zu Roma und dem Saisonstart kamen, dachten wir, wir laden ihn ein, den persönlichen Pressesprecher von José Mourinho live aus Frankfurt oder der Nähe von Frankfurt. Ja, Offenbach zugeschaltet. Hessen. So, Gude,
hallo, ihr müsst mich jetzt leider zweimal aushalten, das tut mir leid.
Das ist perfekt. Das nehmen wir sehr gerne. Das überlebe ich heute auch noch. Was mich heute um den Verstand gebracht hat, ehrlicherweise, um mal einen kurzen Einblick in mein Innenleben zu geben, ist der Kampf gegen den Toilettenspülkasten. Klingt nach einem Regionalkrimi aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, aber hat damit zu tun, dass die Klospülung nicht aufhört. Es ist die ganze Zeit, ich 2 Stunden entkalkt und dann ich gedacht, oh, jetzt geht's, und nach 10 Sekunden läuft es aus dem Bad raus, machst du mir. Naja, Service-Tweet auf jeden Fall für alle. Ich habe das jetzt recherchiert. Das ist auf was auf den Nacken des Vermieters geht, wenn ihr auch das Problem habt. Das wird jetzt mal da schön ausgetauscht. Hast du natürlich auch Gefahr eventuell, dass sie in München dir das ganze Bad sanieren und dann die Miete das Doppelte kostet danach, nur wegen einem verspiegelten Toilettenspülkasten. Aber auf jeden Fall, ja. Ich fühle mich wie Don Quixote, nur der Toilettenspülkasten ist meine Windmühle. Wie auch immer. Gut. Weiß nicht, wo ich die Abbiegung genommen habe. Wir wollen nochmal sagen, danke für fast 500 Follower jetzt inzwischen auf Instagram. Da hat Marius schon wieder fleißig Sachen geteilt, die von euch aus der Community kamen. Herzlichen Dank dafür. Eindrücke aus Rom, kommen auch noch Eindrücke aus Napoli. Genau. Und auch ein herzliches Dank an Erik. Wir haben einen neuen Patreon, einen neuen Premium Tifoso und noch einen, denn Markus ist jetzt auch sozusagen Teil der Patreon-Community. Und Sticker gehen raus, und wenn ihr das auch machen wollt, patreon.com/Serie Amore. Jetzt werden wir aber mal inhaltlich, würde ich sagen, denn ich weiß nicht, ob nach der Wanderung von Marius, der Muskelkater hat er schon angeschlagen eigentlich.
Ich spüre meine Beine auf jeden Fall auch. Ich arbeite aber hart daran, sie nicht mehr zu spüren. Also sowohl bei dieser als auch bei der nächsten Aufnahme steigt mein Riesling-Konsum auf jeden Fall an. Das mal der Transparenz halber.
Ja, ich finde, das ist absolut legitim, würde ich mal sagen. Also bei mir verkalkter Toilettenspülkasten, bei dir verkalkte Gelenke oder irgendwie so.
Genau.
Komm, wir gehen direkt rein mit Roma Milan, weil das hatte ich mir in unserem Vorbereitungsdokument auch als erstes aufgeschrieben. AS verliert. Das ist schon ein bisschen, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Und weil ich gerade vorhin gesagt habe, genau, kann ich vorne wegschieben, ich war tatsächlich in meinem Italienurlaub jetzt bei keinem Spiel im Stadion. Es war mir irgendwie alles zu stressig, einen Tag habe ich verpasst, denn irgendein Zehntligist hat bei uns um die Ecke von dem Ferienhaus gezockt, aber das habe ich erst festgestellt, als da schon der Abpfiff war. Nova Calcio.
Das ist ärgerlich.
Das ist sehr ärgerlich, weil das Geile war, das ist ein mega kleiner Ort, aber hatte so eine Steintribüne. Und nice. Aber ich bin einmal um den Sportplatz rumgelaufen und habe es mir von außen angeguckt. Aber ansonsten kein Cittadella, kein Vincenza, die Spielpaare. Also das, die könnten eigentlich auch mal bei 30 Grad um 12 Uhr mittags spielen und nicht alle um 20:45 Uhr. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Das musst du mit Maurizio Sarri ausdiskutieren.
Stimmt.
Piacenza hat bei mir letztes Jahr auch nicht geklappt, wo ich da in Como war. Wollte ich hinterher eigentlich zu Piacenza gegen Juve 2. Und da war auch eine Länderspielpause, da spielt die Serie C eigentlich durch. Und da ist Juve eine Woche vorm Spiel eingefallen, dass die ja Nationalspieler abstellen und das total ungerecht ist. Und der Verband hat nachgegeben und die haben das Spiel einfach ein halbes Jahr nach hinten verlegt. Und dann habe ich so 3 Tage vorher dann gesagt bekommen, ja, das Spiel findet doch nicht statt. Hatte mir schon Zugverbindung alles rausgesucht, ich war schon perfekt vorbereitet. Nope. Schön samstags Nachmittag, das ist eine perfekte Zeit gewesen.
Oh, das ist
40
ärgerlich.
Minuten mit dem Zug, also einwandfrei, hätte das funktionieren. Naja.
Okay, das ist sehr ärgerlich. Ja, das kann man eigentlich immer machen. Bei mir lag es eigentlich einfach an der eigenen Faulheit, beziehungsweise dass ich den Pool und das alles so für schön genug empfunden habe.
Und die Empörung, dass Venezia nicht daheim gespielt hat, wahrscheinlich.
Ja, das, mein Gott, aber damit hatte ich schon abgeschlossen, ehrlicherweise. Damit hatte ich schon abgeschlossen. Roma Milan 1-2. Giroud per Strafstoß getroffen. Leao mit einem fantastischen Tor. Dann gab es noch einen geltenden Platzverweis für Tomori mit Ansage. Und einen späten Anschlusstreffer durch Spinazzola, der dann aber nicht mehr gereicht hat. Und bevor ich das erste Stadionerlebnis abfeuere von Marco, der dort war, den wir später auch noch aus Napoli hören werden. Markus, spiele ich dir mal was zu, was uns Flo geschickt hat. Ich werde es euch jeden Spieltag schreiben müssen, aber Mourinho tötet die Roma mit seinem Fußball. Das volle Olympico mit diesen Tifosi, so viele feine Kicker im Kader und dann so ein Schlafwagenfußball. Das tut einfach weh. Ist keine Frage, ist einfach eine Aussage.
Das ist eine Feststellung, ne? Ja. Ja, ich sag mal so, man kann das schon so sehen. Man muss aber halt auch sehen, wer halt auf dem Platz stand. Du hast nach einer halben Stunde ungefähr Aouar runternehmen müssen, der ein bisschen für Esprit sorgen sollte, der sich dann verletzt hat. Musstest dann Pellegrini reinnehmen, der auch schon eigentlich zwar auf der Bank saß, aber eigentlich bei dem eigentlich gedacht war, dass der nicht spielen muss, der dann irgendwie 60 Minuten mitspielen musste. Dybala fehlt natürlich sowieso an allen Ecken und Enden. Das ist eine andere Mannschaft, wenn der mit dabei ist. Ja, dann geht's halt dahin. Milan macht es natürlich auch sau stark, das hat man im Saisonstart gesehen. In der ersten Halbzeit hat die Roma überhaupt kein Land gesehen. Das hatte ein bisschen sowas davon, so die letzten 2 Jahre, so wenn es dann so Richtung März, April geht, wenn du noch in der Conference oder in der Europa League drin bist, weißt du, wenn dann die englischen Wochen kommen, wenn es dann immer zäher und immer, du kommst nicht mehr hinterher und du merkst, du sind nicht mehr richtig wach. So ein Feeling hatte ich da so ein bisschen bei dem Spiel dann irgendwann. Also zumindest in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit wurde ja dann spätestens im Platzverweis ein bisschen besser, aber das sah eigentlich aus, als ob die schon, keine Ahnung, 20, 25 Pflichtspiele in den Knochen haben. Das darf natürlich dir nicht passieren, ganz am Anfang. So stark der Gegner auch ist völlig klar.
Ja. Komm, dann lass uns einmal Marco seine Erlebnisse euch schildern, der dort bei diesem Spiel live im Stadion war.
Ja, hallo Mario und Marius, liebe Serie Amore Community. Ich wollte zusätzlich zu den Bildern und Videos auch gerade noch ein paar Worte zu meinem Stadionerlebnis am letzten Wochenende verlieren. Und zwar war ich am Freitag in Rom bei Roma gegen Milan und am Samstag dann in Neapel bei der SSC gegen Lazio anwesend. Zuerst mal am Freitag, ich war relativ früh im Stadio Olimpico, weil nämlich eine sehr nordamerikanisch angehauchte Willkommenszeremonie für einen gewissen Lukaku anstand. Die erfolgte dann knapp eine Stunde vor Spielbeginn und sah eigentlich Romelu einfach nur aus den Katakomben bis zum Mittelkreis laufend. Dann gab es dann ein bisschen Feuerwerk und eine eigens errichtete Gestänge, Gebälk am Spielfeldrand, von dem dann ein Banner mit seinem Namen gehisst wurde sozusagen. Der Stadionsprecher hat den ein paar Mal angekündigt und dann war das Ganze eigentlich auch schon wieder vorbei. Fand ich jetzt persönlich ein bisschen zu viel des Guten, vor allem wenn man bedenkt, dass das Ganze ja auch nur eine Laie ist. Aber nun gut, den Römern hat es auf jeden Fall gefallen. Ich fand es sehr amüsant, dass dann im Grunde verschiedene Leute knapp die komplette, also gefühlt die komplette Zeit bis zum Spielbeginn dann auch beschäftigt waren, noch dieses Gerüst wieder abzubauen. Also der Kosten-Nutzen-Effekt sah ich da nicht wirklich gegeben. Ja, zum Spiel muss ich nicht viel sagen, die es gesehen haben und auch die Highlights. Es war eigentlich ja ein relativ zerfahrenes Spiel. Milan jeweils mit dem Tor relativ früh in beiden Hälften, was dann im Grunde dafür gesorgt hat, dass der Rest des Spiels nicht mehr ganz so viel lief. Milan hat das Ganze gut verteidigt und Rom eigentlich auch nach vorne kaum Akzente setzen können. Erst dann mit Lukakus Einwechslung um die 70. rum ging ein bisschen mehr, aber wirklich Spannung oder so kam tatsächlich erst ein paar Minuten vor Schluss auf, als dann der Roma den Anschlusstreffer gelang. Aber dabei blieb es dann auch. Sonst zur Atmosphäre. Ich war in der Kurve Nord, relativ mittig. Die war ja direkt neben dem Gästeblock auch. Milan-Fans eigentlich wie gewohnt in sehr großer Anzahl angereist, hatten tatsächlich einen Stimmungsboykott für die ersten 15 Minuten veranstaltet, weil man sich ein bisschen veräppelt gefühlt hat aufgrund den Ticketpreisen. Milan-Supporter zahlten da nämlich 65 Euro als Auswärtsticket, während die Roma den Salernitana-Fans eine Woche zuvor wohl nur 35 Euro abgeknüpft hat. Ja, diese 65 Euro habe ich auch in der Kurve Nord gezahlt und das war auch tatsächlich das günstigste Ticket. Also ja, durchaus ein sehr hoher Preis für so ein Spiel in Italien und da könnte ich die Milanisti auch durchaus verstehen. Ab der 15. Minute haben sie dann aber auch wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, Top-Support die ganze Zeit über. Ja, die Fans im Roma-Block hier hatten sich dann auch hauptsächlich dann beschränkt, die Milan-Supporter, diverse nette Schimpfwörter um die Ohren zu werfen und dann im späteren Verlauf des Spiels tatsächlich auch noch Glasflaschen, denn aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund verkaufen in Rom diese mobilen Verkäufer, die quasi mit dem Bauchladen durch den Block laufen, auch Bier in Glasflaschen, die dann natürlich ja mit zunehmendem Spielverlauf irgendwann auch mal als Wurfgeschosse verwendet wurden. Alles in allem durchaus lohnenswert, der Besuch in Rom. Das Stadion selber natürlich sehr, sehr alt, bisschen in die Jahre gekommen auch, aber ganz in Ordnung. Aber das Highlight selber war dann ganz klar der Besuch in Neapel.
Glasflaschen werden verkauft im Stadion anscheinend, das halte ich für nicht so eine gute Idee, aber ihr habt schon gehört, nachher hören wir noch aus Neapel. An dieser Stelle im Übrigen, der User Hammers Kosovo war auch da und auch bei beiden diesen Spielen eben. Da müssen wir tatsächlich mal hervorheben, Marius, wir müssen irgendwie Serie Amore Tinder noch besser machen.
Ich glaube auch, ja. Da die Connections, die müssen. Ja, das, ich glaube, eigentlich wird das gut funktionieren, aber ja, wir müssen da an uns arbeiten.
Ganz liebe Grüße an den Herrn.
Ja. Ganz kurz, weil es Markus gerade angesprochen hatte, Marius, vielleicht, weil Dominik das auch geschrieben hatte, kurz einmal der Schlenker zu Milan. Hat gemeint, das ist vielleicht auch seine Milan-Brille. Aber 3 Spieltage gespielt, sagte, und so wie sie im Moment performen, für mich aktuell die stärkste Mannschaft der Liga. Passend dazu die Frage, wie er die Chancen für Milan in der UCL, in Anführungszeichen, sogenannten Todesgruppe, sieht. Würde ich doch mal direkt rüberspielen zu dir die Frage.
Also ich glaube, die wir hatten ja letztes Mal die Frage nach der Standortbestimmung bei Parma, wo es dann ja mit Pisa ganz gut geklappt hat. Ich glaube, die kommt jetzt für Milan auch. Nächster Spieltag ist schon Derby, oder?
Ja, nach der Länderspielpause direkt Derby.
Da geht's, genau, da kommen dann die beiden 9-Punkte-Mannschaften gegeneinander. Das wird dann für mich die Frage beantworten, welche Mannschaft in der Serie im Moment am stärksten ist, weil Inter mich gegen die Fiorentina auf jeden Fall auch höchst beeindruckt hat.
Immer noch ohne Gegentor.
Genau, ja. Aber Inter können wir vielleicht später noch 3-4 Worte zu verlieren. Milan auch, das ist also beeindruckende Frühform. Die spielen fast wie aus einem Guss, obwohl da so viele neue Leute irgendwie in der Mannschaft sind und Giroud mega in Form, Leao jetzt schon wieder top in Form. Also das bockt und so, wenn sie das ein bisschen konservieren können, sagen wir bis in November oder so, dann wird das für die Gruppe auch reichen. Von der Favoritenrollenverteilung, so würde ich sie an Platz 2, vielleicht sogar auch noch mit Chance auf Platz 1, also weil PSG irgendwie ein bisschen unbekannt für mich ist. Wir haben ja auch einen großen Umbruch gehabt. Beschäftigt. Geht. Ich weiß, was die gemacht haben auf dem Transfermarkt, so, ne, und dass Mbappé da wieder spielt und so, aber ja, die sind auf dem Papier vielleicht dann der Favorit in der Gruppe, aber ob die wirklich besser sind als Milan und Newcastle, tut mir leid für alle Dortmund-Fans, aber sehe ich im Moment eher so auf Platz 4.
Ja, ich glaube, Milan, da hat man schon öfter noch in der mit 9 und 10 auch nach Tabelle spielen gelernt. Da ist man natürlich einen Schritt voraus. Ganz liebe Grüße.
Ja. Ja, Olivier Giroud übrigens, bester Auftakt eines Milan-Stürmers seit Cheva, habe ich heute gelesen. Wie viele Buden hat er gemacht? 4 oder 5, glaube ich, zum Auftakt, ne? Der letzte war Cheva, der das geschafft hat.
Schon eine Ansage. Safe.
Stabil. Ja, ich muss mir da jegliche Form der Prognose verkneifen, nachdem ich hier schon mehrfach von Navid unter die Nase gerieben bekommen habe, wie falsch ich mit meinem Platz 5 bei Milan lag. Also nicht nur Hate in den Insta-DMs, sondern auch hier zu Hause.
Ich habe die auf 6 getippt, bei mir wird es noch schlimmer.
Oh, ja, gut. Pass auf, zurück zu Roma, Markus, wenn wir die schon da haben. Da kam nämlich auch was von Dominik, der nochmal ja gesagt hat, wie aktuell die Roma sieht und ob man sich frühzeitig Sorgen machen muss. Das hast du eigentlich, oder kannst du jetzt auch durch Lukaku zeitnah wieder in die richtige Richtung kippen? Ich finde, vieles davon hast du auch angerissen. Ich würde aber so interessieren, was du speziell sehen würdest an, wenn jetzt mal die Baller fehlt hin oder her, von den Ansätzen her, wo findest du, müsste sich am schnellsten jetzt was tun?
Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also erstmal glaube ich, dass wir langsam in die Richtung gehen, was ein römischer Klassiker ist, dass wir so ganz langsam am Horizont erkennen, dass wir eventuell ein Torwartproblem haben könnten. Also er ist jetzt nicht katastrophal oder irgendwas, aber du hast gegen Hellas sehr früh ein Tor hergeschenkt. Du hast gegen Milan den Elfmeter verursacht zum 1-0. Letzte Saison war auch hier und da mal ein Wackler drin. Also ist jetzt noch nicht katastrophal, aber so ein bisschen deutet sich an, dass da eventuell dann zur nächsten Saison doch mal vielleicht jemand Neues kommen müsste. Weiß aber halt nicht, ist halt wahrscheinlich, Mu wird auf den nichts kommen lassen, nehme ich mal an. Ist auch gut, weil wenn du als Trainer noch anfängst, den Torwart da noch anzuzählen, hast du nichts daran gekonnt, aber man weiß halt, wie das Umfeld dann reagiert, ne? Und dann gleich zum Auftakt, wie gesagt, Elfmeter verschuldet, gegen Hellas auch nicht allzu gut ausgesehen beim 1-0. Da musst du ein bisschen gucken und ansonsten ist die Antwort eigentlich relativ klar. Du musst halt wieder anfangen, hinten deine Stabilität reinzubekommen und du musst halt diese Galligkeit wieder irgendwie hinkriegen, die du jetzt gegen Milan ziemlich genau, wie man gesehen hat, mit dem Platzverweis gesehen hast. Weil ab da ging es ja dann wieder. Weil das war ja das, was die Roma letzte 2 Jahre schon ausgezeichnet hat, dass auch wenn spielerisch mal nichts läuft, dass die dann zumindest kämpferisch und körperlich einfach da sind. Und wenn es mit Pässen und Tiki-Taka nicht funktioniert, dass die dann auch mal in der Lage sind, sich im Notfall mit dem Messer zwischen den Zähnen durchzukämpfen. Das hast du gegen Milan halt, keine Ahnung, 60, 70 Minuten überhaupt nicht gesehen. Und da musst du halt sehen, dass du das wieder auf die Kette kriegst. Smalling ist noch nicht so ganz in der Spur auch. Das merkst du auch. An dem ziehen sich ja auch die anderen hoch so ein bisschen. Ne? Wenn der dann so ein bisschen, wenn das Fundament bröckelt, wackelt halt auf die Wände. Ne? Ja. Und so musst du halt schauen, dass du das erstmal wieder hinkriegst. Und dann musst du halt nach und nach sehen, dass du irgendwie das Spielerische wieder reinkriegst. Wie gesagt, Dybala ist sowieso dann der Unterschiedsspieler, der schon mal andere Qualitäten reinbringt. Und da musst du halt mal schauen, wie es mit den Neuzugängen ist. Paredes hat ja schon gespielt. Sanchez, der als Wijnaldum-Nachfolger geholt wurde, wo man sich gedacht hat, ja, der darf gerne ein paar mehr Spiele machen als Genie. Ja. Mutig mit der Personalie, das so zu kalkulieren, aber okay, müssen wir mal schauen. Weiß nicht, ob die Krankenakte von denen mit Lufthansa Cargo kam oder ob sie die so gefaxt haben. Ja, müssen wir mal abwarten. Also wie gesagt, Als allererstes musst du die Abwehr wieder stabilisieren, meiner Meinung nach, dass du da hinten quasi wieder diese römische Wand hast und ab da kannst du dann vorne spielerisch halt schauen, was geht oder was halt nicht geht. Aber ansonsten, wir kommen ja, glaube ich, noch gleich noch zum Transfermarkt. Da hast du eigentlich so schlechte Geschäfte nicht gemacht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sieht für das, vor allem auch für das Geld, was man jetzt Stand jetzt investiert hat, sieht das schon ganz gut aus. Wenn Matic nicht noch nach Rennes gegangen wäre, und man dann Paredes für, ich glaube, am Ende 2,5 von Juve geholt hätte, hätte man komplett alle Neuzugänge entweder ablösefrei geholt oder halt ausgeliehen. Also quasi mit, klar, Prämien und sowas hängt immer mit dran, aber du hättest theoretisch einen 0 Euro Ausgangs Transferfenster hinter dich gebracht, wenn du das nicht noch hättest machen müssen mit Paredes. Also das ist schon für die Spieler, die du für das Geld geholt hast oder für wenig Geld geholt hast, ist das schon absolut in Ordnung. Du musst halt was jetzt draus machen.
Ich finde auch, also würde ich zustimmen. Das passt ja auch mit meinem Tabellentipp zusammen. Also ich habe Romo auf Platz 4 getippt. Auch da stand ja mit Lukaku noch gar nichts fest. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt schon am Horizont war, als wir die Folge aufgenommen haben.
Ja, also stürmermäßig, da ging es ja, das kam ja so ein bisschen.
Da waren wir eher noch bei Duvan Zapata, glaube ich.
Ja, richtig.
Oder genau. Dass es mit dem eben nicht klappt.
Ja, also wie man das so gehört hat, war, die Roma war ja an Zapata, der ist ja jetzt zu Torino gegangen. Ja. Da ging es ja erst um eine Leihe, dann wollte Atalanta den unbedingt verkaufen, hätte die Roma auch machen können, dann ist aber wohl irgendwie parallel diese Lukaku-Tür aufgegangen, weil Chelsea wollte den ja auch unbedingt nur verkaufen und nicht nochmal ausleihen, hatten aber nicht losgekriegt und als dann diese Tür aufging, dass das eventuell doch über eine Leihe geht und da auch die Konditionen noch ein bisschen in den Keller gehen, hat die Roma dann quasi sich aus dem Zapata-Poker zurückgezogen, aus dem Poker und ist dann quasi bei Lukaku all-in gegangen. Ja, Morata hat es vorher zum Beispiel noch im Gespräch und dann, das sind so die durchgegangen sind. Lukaku kam so im Hintergrund immer mal ein bisschen auf, aber da haben alle gesagt, ja, mit Financial Fair Play, wie gesagt, alle anderen Transfers kamen ablösefrei oder per Leihe, wo er gesagt hat, ja, Big Rom, mit welchem Geld, ne? Also bis 5 Tage vorher haben alle noch gesagt, nie im Leben, mit welchem Geld willst du den denn holen, ne? Aber dadurch, dass das dann als Leihe ging und dann hat Chelsea, glaube ich, noch die Leihgebühr noch halbiert und noch einen Teil vom Gehalt übernommen, dass jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube 13 Millionen mit allem zahlt, mit Leihgebühr und Gehalt fürs ganze Jahr, ist auch stattlich, aber normalerweise wäre das alleine die Leihgebühr gewesen, mit der Chelsea ins Transferfenster gegangen ist. Also von daher, ja, mal schauen. Ist halt Dry Loan ohne Kaufoption, aber muss man dann mal sehen.
Ja, das stimmt.
Wie dann auch Tammy Abraham zurückkommt.
Stimmt, stimmt.
Du hast jetzt das gemacht, was du halt in Rom immer brauchst. Das Selbstverständnis ist ja, Selbstverständnis und Selbstvertrauen sind ja jetzt keine Sachen, wo der Römer an sich zurückhält. Obwohl das vorher meiner Meinung nach ein super Transferfenster war, so richtig angezündet die Leute hat natürlich dann erst, als du Lukaku geholt hast. Das hat man dann schon gemerkt, dass das schon mal nochmal was anderes war. Also Paredes war schon, weil er ja schon mal da war ganz cool, dass der zurückkam. Da waren, glaube ich, 150 Leute am Flughafen, was schon okay ist für so einen Spieler, ne? Aber Lukaku ist dann halt nochmal eine andere Ausnummer einfach. Der war ja schon, ich glaube, Torschützenkönig, Spieler der Saison in der Serie A. Das ist dann halt fürs römische Selbstvertrauen und für die Seele von vielen, die am liebsten jedes Jahr Meister werden würden oder drum mitspielen, ist das natürlich dann nochmal eine andere Ausnummer und halt auch für die Stimmung einfach besser. Da muss man jetzt halt schauen, dass man den möglichst schnell in die Spur bekommt.
Ja, voll. Ich habe gelesen, Pippo Inzaghi hat gesagt, mit Dybala und Lukaku ist Mourinho, kann auf jeden Fall nah dran kommen an den Scudetto. Weiß ich nicht.
Ja, er schiebt natürlich die Verantwortung und die Rolle ein bisschen von sich da mit der Aussage. Wenn man Milan und Inter jetzt die ersten 3 Wochen gesehen hat, da flutscht es schon anders als jetzt. Ne? Gut, es sind drei Spiele, ne? Aber.
Pippo war es, der es gesagt hat. Also will er den Rücken für seinen Bruder frei halten. Ja.
Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Belotti seine Spiele kriegt weiterhin, weil der hat letzte Saison schon, wenn er reinkam, immer geackert. Er hat jetzt gleich einen Doppelpack losgelegt bei diesem 2-2 gegen Salernitana. Ja, also meine Sturmbedarf hattest du schon durch die Verletzung von Abraham, der natürlich auch hart reinhaut. Das wäre auch ein Kandidat gewesen, den man im Sommer gleich hätte zu Geld machen können, was dann natürlich auch nichts wurde, wo du dann auch nochmal umgeplant hast. Ja, aber mit Belotti hast du jetzt einen, der, wie man so schön sagt, den kannst du immer reintun normalerweise. Das ist gar nicht so schlecht. Das wirst du dann auch früher oder später brauchen irgendwann.
Ja, Lukaku wird auch nicht die ganze Saison fit bleiben, glaube ich.
Außerdem, genau.
Ja, gut,
ist schon ganz gut, wenn du so einen Arbeitsgau wie Belotti noch dahinter hast.
Ja. Ich glaube, also Dybala ist ja jetzt nicht für Argentinien nominiert in der Länderspielpause. Vielleicht wird es dann zum 4. Spieltag mit der Fitness auch so langsam wieder.
Ist wohl heute ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Also mal schauen, wie es wird. Also wenn die alle fit sind, kann das schon vorwärts gehen dann. Aber du musst jetzt halt am Anfang halt Geduld haben. Und bei Dybala wusstest du von vornherein, dass der keine 35 Spiele in der Saison macht. Ja. Das ist jetzt halt einfach so.
Ja, das ist eh klar. Ganz kurz, bevor wir zu der einen Intermannschaft, zur Mailand-Mannschaft Inter kommen, bei der es schon mehr flutscht, wo du gesagt hast, ganz kurze Einschätzung zur Europa League-Gruppenauslosung, die ja auch war, dass der so grundistenpflichtmäßig, schiebe ich das mal kurz ein, Slavia, Prag, Servette, De Genf und Sheriff Tiraspol muss man als Platz erster durchgehen, würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Da darfst du maximal ein Spiel darfst du da verlieren, alles andere musst du eigentlich, also normalerweise musst du mindestens 4 Siege holen aus der Gruppe. Gibt es eigentlich keine Ausreden. Auch wenn du schwere Beine hast und Verletzte, dies, das, muss für Servette Genf und die anderen Mannschaften. Wobei Slavia Prag ist ja auch mal in der Champions League gewesen schon. Ne? Das ist eine Mannschaft, die man nicht so auf dem Schirm hat.
Die sind gut, die haben einen guten Trainer und da stimmt so mannschaftlich einiges, aber trotzdem ist das also von der individuellen Qualität. Klar. Und vielleicht kannst du da ja dann schon jemanden scouten, der dann nächsten Sommer kommt.
Ja, Slavia hat immer Spieler mal in irgendwelche Top-Ligen gebracht. West Ham hat da, glaube ich, Suchek und Zufall hergeholt. Ich glaube, der Loschek, der jetzt bei Leverkusen ist, kam, glaube ich, auch von denen.
Das ist spannend, Sparta.
Ach, oh, sorry. Kriegst in Prag wahrscheinlich einen dafür, wenn du das verwechselst.
Ich glaube auch. Nee, aber trotzdem bin ich da der Meinung, da darf nichts anbrennen. Da darf nichts anbrennen. Ja, du, vielleicht haben wir nachher, wenn wir über das Roma-Trikot noch reden, nochmal dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen Luft, den einen oder anderen Satz zu verlieren.
Noch ganz kurz, fällt mir noch was ein, für es gibt ja die Freunde des Astronautovic, der war auch lange im Gespräch bei der Roma. Dem sein Bruder, der auch sein Berater ist, hat den wohl, was man so hört, mehr oder weniger in der kompletten Liga angeboten, war aber viel zu teuer. Die Roma hat auch irgendwann abgelehnt. Ja, und jetzt ist halt bei Inter ist es für ihn auch nicht so schlecht gelaufen am Ende, ne? Aber der hätte auch, also man hätte den schon vor 4 Wochen theoretisch holen können, hat es aber gelassen, weil man dann auch auf Zapata spekuliert, weil der billiger gewesen wäre als Paket, ne? Und dann ist man halt davon auch abgerückt und hat dann quasi jetzt Begrom geholt. Das nur mal für die, es wird ja immer mal gerne nach Astronautovic als Ösi-Exportschlager, wird ja oft mal gefragt, das vielleicht nochmal erwähnt hier an der Stelle.
Das stimmt. Das
jetzt reicht aber auch, jetzt können wir gerne das Spiel wechseln.
Das ist ein guter Gedanke an den Konsumenten. Das hätte mir auch einfallen können, aber das ist trotzdem eine sehr gute Überleitung. Inter hat 4-0 gegen die Fiorentina gewonnen, Thuram hat genetzt, zweimal Lautaro und auch Hakan, Marius hat gerade eben schon gesagt, überzeugt ihn sehr. Kann ich mich ehrlicherweise nur anschließen. Mehr habe ich gerade zu Inter gar nicht zu sagen.
Simone Inzaghi hat verlängert und Thomas Hörner hat geschrieben, er distanziert sich von seiner Kritik aus dem Frühjahr an Simone Inzaghi. Ja, also ich glaube, damit ist zu Inter alles gesagt.
Ja, das Fan-Wind sozusagen. Liebe Grüße. Na, Salzburg, Benfica und Real Sociedad in der Gruppe, finde ich, liest sich leichter als es ist.
Ist unangenehm, glaube ich. Also ich finde das eigentlich sehr ausgeglichen. Und klar, also Inter muss eigentlich auch da als Gruppensieger durchgehen, aber ist schwierig. Also da sehe ich einige Gruppen, wo die Verteilung klarer verteilt ist oder so.
Und das hört man selten über Champions League Gruppen, ne? Es gibt keine kleinen mehr, ne? Auch wenn Nee, aber ich finde also da passt voll.
Die Bayern gegen ja. die dreimal. Nee, lassen wir das ja. Nicht die Galatasaray-Community triggern.
Nee, aber das ist ja, du liest es erstmal so, aber dann hast du halt schon irgendwie RB, die dir mal wehtun. FC Salzburg, Entschuldigung. Benfica ist nicht ohne. Und pipapo. Werden wir alles erleben. Napoli-Lazio war noch eines der Spitzenspiele am 3. Spieltag. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir direkt mit dem Stadionerlebnis von Marco rein.
Ja, am Samstag ging es dann mit dem Zug runter nach Neapel. Das Spiel auch erst am Abend, also hatte ich einen ganzen Tag Zeit, die Stadt zu erkunden. Für diejenigen, die noch nicht da waren, Neapel ist meine absolute Lieblingsstadt in Italien, weil es einfach so ganz anders und anders wie das typische nördliche Italien, das touristischere Italien ist. Sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen roh, aber noch nicht so komplett auf Touri getrimmt, sondern sehr authentisch noch die Stadt, auch wenn man definitiv sagen muss, im Vergleich zu vor ein paar Jahren sind es auf jeden Fall mehr Touristen jetzt in der Stadt, aber das hat sie auf jeden Fall verdient, also wer noch nicht war, auf jeden Fall nachholen, sowohl für eine Stadttour als auch natürlich für einen Stadionbesuch, denn das war ein wirklich sehr tolles Erlebnis. Das Maradona natürlich sehr ja, im typisch italienischen Stil, relativ im alten Stil gehalten. Viel Modernes ist nicht dabei, aber das macht ja, glaube ich, auch besonders für mich direkt den Charme in Italien aus im Vergleich zu diesen Copy-Paste-Arenen, die man ja mittlerweile in Deutschland so oft findet. Das Spiel selber, gerade in der ersten Halbzeit, sehr viel Zunder drin von Neapel auch, haben wirklich durchaus guten, ansehnlichen, schnellen Fußball gespielt. Danach war in der zweiten Halbzeit, nachdem es dann 1-1 stand, komplett der Zunder raus. Kaum mehr was nach vorne geboten und eigentlich vergeblich angerannt und können sich eigentlich beim VAR bedanken, dass Lazio da nicht höher gewann. Ich würde fast sagen, trotz aller Sympathien, die ich für die SSC habe, eine höhere Niederlage wäre fast schon verdient gewesen. Zum Stadionerlebnis und der Atmosphäre selber. Wir waren in der Kurve A im unteren Teil. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich schon einiges an Fotos gesehen hatte und wo es wirklich nicht gut aussah mit der Übersicht, mit der Sicht, weil man ja eben nicht nur eine Laufbahn hat, sondern auch noch einen kleinen Graben sozusagen. Da ist man schon ein bisschen weiter weg, aber ich war echt positiv überrascht dann, dadurch, dass der untere Teil auch relativ klein ist, also das sind vielleicht 15 Reihen oder so, ist es gar nicht so schlimm. Also die Bilder sehen tatsächlich schlechter aus, als es im Endeffekt ist. Man hat relativ gut gesehen. Man war auch nicht komplett auf Spielfeldhöhe, sondern ein bisschen leicht angehoben. Also kurzum, wer sich bisher auch vielleicht ein bisschen gescheut hat, in den Unterrang zu gehen, könnt ihr ruhig machen, wenn es im Oberrang keine Tickets mehr hat oder dann vielleicht die Gerade euch zu teuer ist. Geht ruhig in den Unterrang. Also man kann es vollkommen gut anschauen. Also es ist von der Entfernung her tatsächlich auch nicht weiter weg, als wenn man irgendwo in einem anderen Stadion im Oberrang in einer der letzten Reihen hockt. Also man sieht trotzdem alles gut. Und die Atmosphäre selber, ich hoffe, es kam auf den Videos ein bisschen rüber. Also wirklich top Atmosphäre. Das übliche Beleidigen von den Gegnern, von den Spielern, das übliche Reinschreien und auch ganz besonderes Augenschmaus und Ohrenschmankerl. Natürlich immer wieder Decibel Bellini, der Stadionsprecher meines Erachtens. Ich weiß nicht, was es ist, die Stimme, der Enthusiasmus, den er hat, aber für mich einer der Top, wenn nicht sogar der beste Stadionsprecher und sorgt immer für Gänsehaut bei mir. Von daher auf jeden Fall in Maradona, trotz des schlechten Ergebnisses, eine richtig coole Party gewesen, richtig tolles Erlebnis und kann ich jedem nur empfehlen.
Wir sagen Dankeschön für zwei Stadionerlebnisse, lieber Marco. Und das erwarten wir auch für euch, von euch, wenn ihr in den nächsten Wochen Italien und die Stadien dort bereist, eventuell ja sogar bei den Länderspielen. Wer möchte, die Premieren Spallettis, da werden wir ehrlicherweise keine großartige Zeit finden, jetzt erstmal über die Squadra Azzurra zu sprechen. Aber wir haben Zeit, die Frage von Dominik mit reinzunehmen. Finde ich strittig. Da geht es nämlich auch um die Champions League Gruppe, weil wir gerade bei Neapel waren. Passable Gruppen haben sie. Bin gespannt, wie die SSC in der Gruppe mit Union und Braga performt. Sehe da ehrlich gesagt schon Gefahr in Richtung Achtelfinale. gilt für mich ein klares Nein. Napoli geht da durch.
Ich sehe nicht mal, also Real Madrid hat genug eigene Probleme. Also ich sehe das nicht mal ausgeschlossen, dass Napoli da als Gruppensieger durchgeht.
Ja.
Also Nils Kern kann da gerne was anderes zu sagen, aber Vinicius Junior fällt noch aus, Bellingham ist der Einzige, der da Tore schießt im Moment. Klar, haben die alle Ligaspiele bisher gewonnen, aber weiß nicht. Ja, Sarri hat ihnen den Schneid abgekauft in der zweiten Halbzeit, nachdem Napoli auch in der ersten die Feldvorteile auch hätte in Tore ummünzen können. Jetzt gibt es gerade noch ein bisschen Streit wegen Kvaratskhelias Vertrag irgendwie. Da hat, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Napoli einen Tweet abgeschickt, wo sie dementiert haben, dass es Vertragsverhandlungen mit Kvaratskhelia gibt, der zu den Durchschnittsverdienern im Kader gehört.
Okay.
Und seine Berater wohl lanciert haben, dass es da schon Gespräche gibt, ihn zum Topverdiener oder zumindest zur deutlichen Gehaltsverbesserung zu machen. Und da hat Napoli einen sehr, vielleicht kam der aus De Laurentiis Feder selbst. Ich glaube, das wird so ein bisschen vermutet. Der Tweet, so ein bisschen, klang ein bisschen angesäuert.
So. Okay.
Und auf solche Spielchen hat De Laurentiis Lust, ne? Da steigt der vor ein. Der lässt sich gerne unter Druck setzen von Bradern, ne?
Darf nur noch zwei Punkte. Für Lazio war es super wichtig, glaube ich, der Sieg. Bei Napoli andersrum sollte man nicht das alles überinterpretieren.
Nee.
Waren eine Halbzeit gut, eine Halbzeit nicht so gut. César. Aber wir können ja kurz noch sagen, dass Lazio in der Gruppe mit Feyenoord und Atletico sowie Celtic ist, finde ich durchaus auch die Chance, da ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen.
Ja.
Auch attraktiv, finde ich, von der Zusammensetzung.
Ja.
Voll.
Oh. Diego Simeone gegen Sarri.
Da wird endlich wieder Feyenoord-Fans in Rom.
Oh, ja.
Oder auch nicht.
Ja. Und oder Diego doch. Simeone und Sarri an der Seitenlinie.
Das wird ein ruhiger Abend, ne?
Ja. Da hat er für die Offizielle nichts zu tun.
Ja, Markus, was hat das mit dir gemacht, als Kamada das Siegtor für Lazio geschossen hat? So als Frankfurter und AS-Fan?
Das hat ja fast noch Lindströmes 2-2 gemacht, ne? Kann ich nur sagen, einfach Frankfurt bildet aus, ne? Ja, also ich sag mal so, Kamada soll lieber gegen die SST treffen als im Derby, von daher mach halt.
Gut.
Übrigens, SST, Gruppenphase, was er gesagt hat, Real, dies, das, aber Union, Kevin Behrens muss auch erstmal verteidigt werden, ne? Mal schauen.
Ist so, klar. Also Urs Fischer wird schon ein Konzept finden.
Ja.
Dann 0-1 zu verteidigen.
Hansi, du hattest Kevin Behrens und hast Thomas Müller genommen.
Ja.
Wie sagt man in Bayern, daran habe ich keine Erinnerung, oder wie?
Das ist in Hamburg, da hat man immer wenig Erinnerung.
Bei der deutschen Nationalmannschaft ist mein Spruch einfach nur, das interessiert mich nicht.
Das ist richtig, ja.
Touché.
Ja. Kurzer Ergebnisdienst. Sassuolo gewinnt noch 3-1 gegen Hellas. Pinamonti zweimal Berardi. Ja. Mal wieder da. Hellas den bis dahin ganz guten Start, bisschen versaut. Bologna spät gewonnen gegen Cagliari durch Fabian. Auch Zirkzee hatte getroffen. Und ein Ergebnis, das mich vollkommen überrascht hat, ist, dass Udinese gegen Frosinone 0-0 ausgegangen ist. Das hatte ich so nicht auf dem Zettel.
Ah, die Francesco 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen, ne?
Ja, auch da muss man erstmal im Stand jetzt ein bisschen zurückziehen an der harschen Prognose und Kritik. Atalanta 3-0 gegen Monza, Ederson und zweimal Scamacca. Das bringt uns auch zu dem Punkt, dass wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen können, wen Bergamo bekommen hat. Nämlich die haben in der Europa League Sturm Graz, Sporting und Rakov gezogen. Ist für die Europa League Gruppenphase, finde ich, eine eher... Na gut, wahrscheinlich setze ich aus Sympathiegründen Sturm Graz ein bisschen zu hoch. Nee, da muss Atalanta eigentlich auch Erster werden. Oder zumindest Zweiter. Ja.
Wenn Sonny Kittel kein falsches Tor für Rakov macht.
Der Kettelare schon wieder mit dem Assist für Atalanta übrigens. Unsere Wette geht auch. Was haben wir gesagt? Wow. 10, 15 Scorerpunkte haben wir, glaube ich, gesagt.
Oder? Ich glaube, ich habe irgendwann noch 15 erholt, oder? Ja. Erhöht, oder?
Ja, stimmt. Dann habe ich gesagt 10 nur nach der Hinrunde. Mal gucken, wo wir rauskommen.
Stimmt. Ja, und dann, wir haben ja auch gesagt, dass Gasperini den eben hinbekommt und jetzt ist die letzten Tage bisschen Kritik oder Nachtreten von Demiral und Højlund und Lästern über Gasperini da gewesen. Kam auch eine Frage oder ja bei Insta rein oder was wir davon halten. Ich muss Stand jetzt sagen, dass ich mich noch nicht genug damit auseinandergesetzt hätte, als dass ich mir dazu ein Urteil bilden dürfte. Aber dass ab und an Fußballtrainer strenger sind und vielleicht auch mal harsch mit Spielern umgehen, soll auch schon mal vorgekommen sein.
Ja.
Ich sehe jetzt auch nicht, über was ich Højlund bei seiner Saison zu beschweren hätte. Es sah jetzt, also zumindest von außen sah das jetzt nicht so aus, als ob der große Qualen gelitten hätte in dem Jahr in Bergamo.
Ich weiß es auch nicht. Torino hat ganz spät gegen Genoa gewonnen durch einen Treffer der Nachspielzeit von Radonjic. Da eine kurze Frage von Felix, eben wegen Zapata, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Denkt ihr trotzdem, dass Torino sich nicht höher platzieren kann als Platz 9? Also erstens haben wir ja gesagt, wir machen unsere Prognose vor Ende des Transferfensters und stehen dann dazu. Würde ich auch trotz des Transfers so sehen, weil eben irgendwie die Plätze 1 bis 7, 1 bis 8 sonst qualitativ trotzdem noch besser sind als bei El Toro.
Ja.
Liegt ja auch nicht an Torino, liegt an dem, was drüber halt noch kommt.
Ja, ja.
Ist ja nicht, dass Torino schlecht ist. Es sind halt Mannschaften drüber, wo du dann sagst, ja, ist dann vielleicht doch noch mal ein bisschen drüber. Das Problem hat ja Bologna zum Beispiel auch.
Absolut.
Die sind ja auch nicht schlecht. Haben aber halt so viele andere gute Mannschaften vor der Nase, dass das einfach halt, dass die halt auch wirklich Glück brauchen, um halt mal oben, weiß ich nicht, auf 6 oder so einzulaufen am Ende der Saison.
Eben. Und Zapata muss halt auch erstmal fit bleiben, so. Ist halt leider so.
Und auch wo Bologna nochmal der Punkt, habt ihr das 2-1 gesehen? Mit diesem Kung-Fu-Kick? Guckt euch mal die Zusammenfassung an, guckt euch mal das 2-1 von Bologna an. Der macht einen Kung-Fu-Kick, das sieht aus wie ein Move aus, weiß ich, ob mal Tekken, Mortal Kombat, sowas kennt man noch, so ungefähr springt er ja, das Ding rein, Richtung Torwart, ist aber eigentlich direkt auf den Mann, der Torwart fängt, will mit den Händen fangen, lässt ihn dann runterfallen und während er ihn sich in die Arme fallen lassen will, hält ein Stürmer einen Fuß rein und kickt ihn rein. Absoluter Wahnsinn. Das sieht aus wie bei FIFA 98, das Tor. Das ist absolut.
Geil.
Richtig, okay, gut. Also, wer nach der Folge noch ein bisschen Spaß haben will, 4,5 Minuten, Bologna, macht Spaß, guckt euch das 2-1 an. Ist gut.
Okay, ja, guter Teaser. Das werde ich mir auch mal reinziehen. Juve hat gewonnen durch Treffer von Danilo und Chiesa bei Empoli, denen es dann doch erwartet schwerfällt diese Saison bislang. Ganz anders, Lecce, die 2-0 gegen Salernitana gewonnen haben und auch bisher ein wenig zumindest über meinen Erwartungen performen. Das war der dritte Spieltag und wir haben aber noch ein bisschen einen kleinen Insalata Mista aus der Instagram-Community. Markus hat auch noch was.
Hatten wir Lecce schon?
Ich habe gerade gesagt, dass sie 2-0 gewonnen haben gegen Salernitana.
Ach, sorry. Ja, klar. Was wollte ich denn jetzt? Moment, Faden verloren, gleich wieder da. Ach so, Notiz sagt, mit 7 Punkten gestartet. Und Stadtmetzer und Feier.
Ja.
Hab ich nicht
kommen sehen, weiß nicht, wie es euch steht. Milan, Juve, Lecce.
Wollte ich ja sagen, Champions League-Kurs, ne?
Ja.
Ja. Auch mal die Saisonziele nach oben korrigieren dann.
Ja. Roberto Daversa Masterclass.
Ja. Wer es übrigens die letzten 30 Sekunden hören könnte, könnte auf die Idee kommen, dass Markus mir nicht zuhört, weil es wirklich 5 Sekunden davor gesagt hat, dass Lecce gut in die Saison gestartet
ist. Das war die schlechte Verbindung von meinem Internet hier, die uns auch schon von der Aufnahme abgehalten hat. Ja. Ich habe mir so 5 Sekunden Versatz drin, deshalb dauert es ein bisschen.
Ja, es ist so schlimm gerade.
Nee, es geht wieder. Nachdem ich dann diesen Bock geschossen habe, ist es schlagartig wieder besser geworden.
Ah, okay, alles klar, ja. Der eine hat schlechtes Internet, der andere gleich einem Tee. Aber das ist okay.
Macht Felix alles noch besser dann in der neuen Folge.
Wollte nochmal bezüglich unserer Diskussion um die Attraktivität der Serie A seinen Beitrag leisten. Ihr erinnert euch vielleicht und er meint, ich sehe, dass die Serie auf jeden Fall an Attraktivität in allen Bereichen zugelegt hat und mit der Bundesliga auf jeden Fall mithalten kann und die Liga hinter sich gelassen hat. Ja gut, das auf jeden Fall wäre ich voll unterschrieben. Ich bin sogar dabei, dass die Serie A über der Bundesliga ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Die Frage wird, denke ich, sein, wie man in Sachen Infrastruktur reagieren wird, zum Beispiel Um- und Neubauten und dergleichen, aber da sind ja die Vereine dafür zuständig und nicht die Liga an sich. Mittel- und langfristig muss genauso weitergemacht werden wie in den letzten 2, 3 Spielzeiten, wo man gesehen hatte, dass es nicht nur einen Meister in den davorliegenden 10, 11 Saisons wie Juve, als Juve geworden ist und wo auch andere Vereine in die Nachwuchsleistungszentren investiert haben. Aber auch was die Transfers angeht, hat man ja auch deutlich an Attraktivität zulegen können. So, macht soweit Sinn, würde ich sagen. Habe ich das gut vorgelesen? Ich glaube. Ich denke, kurzfristig muss man sich erstmal keine Sorgen machen, was das angeht. Da ist man auf einem guten Niveau in Europa angekommen. So ist es. Dominik hat uns eine Menge Fragen geschickt und die ist für Marius. Und zwar bin ich jetzt ein paar Mal über den Namen Fontanarosa gestolpert. Aktuell bei Cosenza ist das einer, der perspektivisch bei Inter eine Rolle spielen kann.
Erstmal natürlich fies, dass sie, dass Dominik dir deinen alten Cosenza Fauxpass quasi in die Frage reingeschrieben hat.
Ich habe es mir gerade beim Lesen gedacht, habe ich gedacht so, das stimmt doch nicht, oder stimmt es? Cosenza.
Genau. Ja. Wir haben ja auch den Cosenza-Fan bei Instagram, der immer schöne Videos von da schickt. Der freut sich, wenn wir es richtig aussprechen und wenn wir auch mal über den Verein reden.
Sorry.
Fontanarosa, U20-Nationalspieler, mit Inter Primavera-Meister geworden, zwei Spielzeiten da als Stammspieler verbracht, jetzt Spielpraxis in der Serie B. Ob das reicht, um bei Inter eine große Rolle im Profikader zu spielen, das vermag ich ehrlich gesagt nicht vorauszusehen, weil da auch immer viel Bilanzschissel und so mit reinspielt. Also der Klassiker wäre eigentlich, wenn der nächsten Sommer verkauft wird.
Okay.
So leid mir das tut. Also wenn der jetzt eine gute Serie B-Saison spielt, dann kriegst du 10 Millionen von was weiß ich, Sassuolo wäre so ein klassischer Verein, kriegst du dann für den, und das nimmt Inter mit, statt ihn in den Kader zu integrieren. Der smarte Move wäre es vielleicht, ihn als Innenverteidiger Nummer 4, 5 aufzubauen, weil ich glaube, das Talent hat er, ohne ihn jetzt massiv oft spielen sehen zu haben, aber von allem, was ich über den bisher gehört habe, bringt der alles mit, um eine gute Serie A-Karriere zu machen.
Okay, das ist doch eine fundierte Meinung. Und ganz kurz, ich habe gesehen, du hast das direkt schon in den DMs beantwortet gehabt, aber vielleicht interessiert es die anderen auch. Bregiana hat jetzt 3 Spieltage mitgemacht und bekommt jetzt gar keine Lizenz mehr, weil Brescia wieder hochgegangen ist, da ging es um die Serie B, aber das war so nicht richtig, Marius, ne?
Also ehrlich gesagt habe ich, also da muss glaube ich was in der Übersetzung oder so von irgendeinem Artikel vielleicht schiefgelaufen sein, weil Reggiana hat die Lizenz ja sicher, die sind als Meister aus der Serie C aufgestiegen. Mhm. Und ich glaube, es geht um Reggina, den süditalienischen Verein, der die Lizenz entzogen bekommen hat.
Ja.
Und sie jetzt auch nicht wiederbekommt.
Ah, okay.
Also das war ja, das stand ja lange zur Debatte, die haben ja geklagt, weil da ging es ja um, sie konnten irgendwelche Zahlungsfristen nicht einhalten oder so, deswegen haben sie die Lizenz entzogen bekommen. Sie sind ja 8. geworden oder 9. in der Vorsaison.
Ja, richtig.
Und Reggiana ist aufgestiegen, die haben ein Derby gegen Parma gespielt, jetzt letztes Wochenende, unentschieden, Arschlöcher. die Beiersdorfer Gedächtnisclub.
Der Wein, Marius, gefällt mir, das wird noch lustig.
Ja. Okay. Sehr gut. Und Ich muss sagen, weil Markus hier schon im schönen Venezia-Trikot sitzt, bin ich heiß auf die Trikotfolge, wie ihr hoffentlich auch. Das soll es an dieser Stelle erstmal für das gewesen sein hier, für die kurze Zwischen außer der Reihe Folge in der Länderspielpause, möchte ich doch beschließen noch mit einem kleinen Aufruf, weil immer wieder gefragt wurde, Lieblingsbücher zum Thema Calcio. Ich war zum Beispiel jetzt im Urlaub nicht im Stadion, aber habe dafür ein sehr schönes Buch gelesen von Valerio Ciuccio. Und zwar, der Torschützenkönig ist unter die Dichter gegangen. Fußball nach Pier Paolo Pasolini. Das ist auf jeden Fall lesenswert. Und wenn ihr Tipps an Lesematerial habt, Markus, auch jetzt direkt, wenn du möchtest, an die Community. Es ist ja noch ein bisschen Sommer, man kann sich noch ein bisschen irgendwie draußen in den Garten setzen, dann gerne raus damit und sonst ihr bei uns in den DMs und dann sprechen wir vielleicht irgendwann mal gesondert drüber oder droppen in jeder Folge mal wieder einen Buchtitel.
Ja, spontan, das Buch über die Kurve von Atalanta ist gut, auf jeden Fall empfehlenswert. Das kam jetzt vor einem halben Jahr oder so raus, wo die Geschichte der Kurve von Atalanta so ein bisschen aufgearbeitet wird. Auch eine wechselhafte Geschichte, wo es dann auch um die alten Gruppierungen gibt, hier Vegale Nerazzurro, die es heute auch nicht mehr gibt. Kurve hat sich ja komplett sowieso aufgelöst mittlerweile. Aber da kann man doch einiges erfahren über die. Und da gab es auch so eine Erstauflage, da war so eine Karte mit dabei, das ist aber, glaube ich, schon abgelaufen. Also das Buch an sich lohnt sich auf jeden Fall auch so, wer da mal reinschauen möchte.
Ja, es steht tatsächlich bei mir auch noch auf der Liste. Gut, dann bleibt mir zu sagen, dass ich mich recht herzlich fürs Zuhören bedanke. Die Folge, in der wir dann darüber streiten, ob man über Geschmack streiten kann, kommt am 12. September, also dann wieder dienstags. Da geht's um alle Trikots der Serie A, Tops und Flops. Und wir werden auch bei Instagram ein kleines Voting starten, das dann aber erst in der Folge darauf aufgelöst wird. So, jetzt haben wir alle einen Knoten im Kopf. Und sagen fürs erste Mal tschüss, Markus, vielen Dank für deine Zeit.
War mir über ein Fest.
Eigentlich kann ich auch sagen, bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.